ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Gruner-Qualz. Heute bin ich einmal nicht in Braubach bei der Deutschen Bogenvereinigung, denn heute soll es um das Thema Advent und Weihnachtszeit im Mittelalter auf den Bogen gehen. Und mir gegenüber sitzt ein Experte in Sachen Brauchtum, das ist der Professor Dr. Becker-Huberti. Und man kann mit Fug und Recht sagen, wenn es etwas über Weihnachten und Adventszeit zu wissen gibt, dann bin ich hier an der richtigen Adresse. Was hat es mit der Krippe und der Tradition der Krippe auf sich?
Die Krippe Christi ist ein Bild dafür, in welchem Elend Gott in diese Welt gekommen ist. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Das heißt, die Krippe, das Bild der Krippe in der Kirche zu Weihnachten ist eigentlich uralt und geht zurück bis in das 4. Jahrhundert. Und seitdem entwickelt sich dies immer weiter. Ein anderer Markstein ist halt eben die Krippe des heiligen Franz von Assisi, der eine Krippe in der Natur aufbaut mit echten Menschen und einem echten Esel und einem Ochsen, die dabei standen. Das heißt, er versucht es in die Gegenwart hineinzubeziehen. Und das ist etwas, was dazu geführt hat, dass man in den Kirchen dann Krippen aufbaute.
Ja, und dann gibt es noch die Krippenspiele. Die Krippenspiele, die ja in der Kirche aufgeführt werden.
In der Kirche wurden zwei Spiele aufgeführt zu Weihnachten. Das eine ist das Krippenspiel. Und das andere ist das Paradiesspiel. Denn man muss bedenken, der 24.12. ist der uralte Gedenktag für Adam und Eva. Was der Kirchenkalender tut, ist, er stellt die Personen gegeneinander, die das Elend, die Erbsünde, in die Welt brachten und die, die es wieder rausholten. Die alte Eva, das ist die, die den Apfel vom Baum nahm, von dem sie nichts nehmen durfte und damit die Erbsünde in die Welt brachte. Und die neue Eva ist die Maria, die eben den in die Welt brachte, der die Welt von der Erbsünde erlöste. Und gezeigt wird das dadurch, es gibt viele Marienplastiken, die zeigen, wie Maria einen Apfel in den Händen hält und diesen Apfel dem Jesuskind gibt. Dieser Apfel ist ein doppelbödiges Bild. Der Apfel im Lateinischen heißt Malum und das Böse heißt ebenfalls Malum. Also der Apfel stellt das Böse dar und der Apfel in der Hand der Maria ist die Erbsünde, die von Jesus, wenn ich das mal modern sagen soll, entschärft wird. Er ist derjenige, der die Erbsünde aus der Welt schafft.
So und viel das, zur Macht der Frauen.
Ja, und genau das wird dargestellt im Paradiesspiel. Und dieses Paradiesspiel ist auch dann die Begründung dafür, dass der Weihnachtsbaum auftaucht. Denn wenn in dem Paradiesspiel die Eva die Frucht vom Baum nimmt, dann muss das natürlich ein grüner Baum sein. Denn Früchte hängen immer nur an grünen Bäumen. Das ist in unserer Gegend relativ schwierig zu dieser Jahreszeit. Also musste was Grünes her, Tanne, Fichte, Ilex, alles was grün war, ging. Und da knöpfte man dann ein Äpfelchen dran, ein rotes Äpfelchen. Das waren die Äpfelchen, die als Vitamin-C-Bomben über den Winter zu Hause lagen, ja. Und dieser Apfel symbolisierte dann eben die Erbsünde, die in die Welt kam. Und der Baum, der blieb stehen bei dem nächsten Spiel, bei dem Krippenspiel, was dann an der gleichen Stelle aufgeführt wurde. Und es gab keine Requisiteure, wie es sie heute gibt, die dann die Bühne abräumen und neu aufräumen. Der Baum stand da. Und so wuchs dieser grüne Baum in das Krippenspiel hinein und wurde kennzeichnend auch für das Krippenspiel. Und erst als die Weihnacht aus der Kirche auswandert, überlegten die Menschen, dass mit dem Baum So gar keine dumme Idee. Dieser Baum kennzeichnet eben auch den Heiligen Abend, die Christgeburt, den nehmen wir mit, wenn wir draußen feiern. Und so entwickelt sich dieser Baum in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die, dass er zum Lichterbaum wird. Der evangelische Adel setzte den Baum auf den Gabentisch, steckte Kerzen dran, übrigens 12 Kerzen, für jeden Monat eine, ja, und hatte damit das Licht, das in die Dunkelheit kommt, in die Symbolik des Weihnachtsfestes zu Hause übernommen. Die einfachen Leute, die feierten Weihnachten zusammen mit der Innung. Also alle Innungsmitglieder feierten Weihnachten und die hatten die Kinder mit dabei. Und deshalb hingen an diesem Baum keine Kerzen, sondern an diesem Baum hingen Geschenke und Brezeln und ähnliches mehr. Und wenn dann die Feier dem Ende, dem Höhepunkt entgegenging, dann durfte dieser Baum, wie es hieß, abgebrezelt werden.
Die Kinder, ach, daher kommt das mit dem Aufbrezeln und Abbrezeln.
Ja, ja. Durften die Kinder sich ihre Geschenke dort holen.
Sehr schön. Ich habe übrigens auch noch einen Beitrag zur alten und neuen Eva. Das kann man im Kölner Dom sehr schön sehen. Da haben wir ja diese Fenster, die tatsächlich das Alte und das Neue Testament einander gegenüberstellen. Und da haben wir diese Darstellung immer einander gegenübergestellt. Und im Kölner Dom gibt es noch eine sehr interessante Darstellung der Weihnachtsgeschichte. In den ganz alten Fenstern, da liegt Maria nämlich noch, wie das nach einer Geburt alle Frauen tun würden. Und erst in den neueren Fenstern, da kniet sie. Das ist ja auch eine sehr merkwürdige Entwicklung, dass man sich vorstellt, Maria bringt Jesus zur Welt und dann kniet sie davor.
Ja, aber das ist das symbolische Denken des Mittelalters. Die alte Variante, das Liegen auf der Klinäe, auf dem, wo sich das Wort Klinik draus entwickelt hat, also auf diesem Bett, das zeigt die natürliche Geburtsszene. Das Knien vor dem Kind, das zeigt die Anerkennung des Kindes als Gott. Da ist Maria dargestellt als Theotokos. Das ist der griechische Fachbegriff für Gottesgebärerin. Für die gelten dann menschliche Regeln nicht. So haben sie genauso dann die Darstellung der Maria als Thron Christi, wenn sie sitzt und das Kind auf ihrem Schoß hält. Da ist Maria auch abgestellt als Thron und das Kind, 3 Tage alt, segnet die Besucher, die vorbeikommen, was ja auch nicht möglich wäre bei einem normalen Kind. Aber Gott kann das natürlich auch am 3. Tag als Baby tun. Ne? Und das sind diese Dinge, die uns heute schwer verständlich sind, weil wir nicht mehr symbolisch denken.
Ja, aber wir haben in diesem Podcast ein wenig dazu beigetragen, diese Dinge zu erklären. Vielen, vielen Dank, Herr Becker-Huberti. Mir hat das ganz große Freude bereitet und ich werde jetzt nochmal auf all unsere weihnachtlichen Symbole mit ganz anderen Augen blicken. Und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal an dieser Stelle hören mit einem weiteren interessanten Thema. Mein Name war Isabel Gronack-Walz und mir gegenüber sitzt der Brauchtumsexperte und katholische Theologe Professor Dr. Becker-Huberti.